SWR 2 Lesenswert Magazin.
Die 1968 in Köln geborene Übersetzerin und Schriftstellerin Isabel Bogdan veröffentlichte vor 3 Jahren mit Der Pfau eine wohlkalkuliert unterhaltsame, sprachlich aber eher ambitionslose Landhauskomödie, die ein Bestseller wurde. Statt das erfolgreiche Erzählrezept ein wenig zu variieren und die gewiss vorhandenen Erwartungen des breiten Publikums zu bestätigen, wagt Bogdan mit ihrem zweiten Prosatext einen Neuanfang. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Laufen heißt das Buch, über das ich nun mit meinem Kollegen Gerrit Bartels sprechen möchte. Guten Tag, Herr Bartels.
Ja, schönen guten Tag, Herr Otte.
Herr Bartels, auf den ersten Seiten erfahren wir ja nicht viel über die namenlose Ich-Erzählerin, die um ihr Leben oder zurück ins Leben zu laufen scheint. Dann aber kommt heraus, dass etwas sehr Einschneidendes passiert ist, nämlich was?
Diese Ich-Erzählerin hat ihren Freund verloren, und zwar durch einen Suizid. Und dieser Mann hat sich 1 Jahr, 2 Monate zuvor ums Leben gebracht. Der ist so ein Automechaniker gewesen, ein Freund und Fan von Oldtimern, und hat sich in der Garage seiner Werkstatt mit Abgasen eben ums Leben gebracht. Und die Erzählerin versucht jetzt eben in einem 200 Seiten langen Monolog diesen Selbstmord aufzuarbeiten auf der einen Seite und wiederum ins Leben zurückzufinden, mit ihren Schuldgefühlen klar zu werden, und ja, einfach erzählt nebenher auch, was ihr sonst noch so passiert. Und strukturiert wird dieser ganze Roman, dieses ins Leben zurückfinden, die Schuldgefühle aufarbeiten, über den Tod des Freundes hinwegzukommen, durch dieses titelgebende Laufen. Sie ist eigentlich in einer Tour dabei, ja, zu joggen, zu laufen.
Stellen Sie diese Läuferin doch mal etwas genauer vor. Was ist das für eine Figur? Wovon lebt sie zum Beispiel?
Sie ist so eine Frau, Anfang, Mitte 40. Sie arbeitet in einem Orchester. Sie ist Bratschistin, spielt in einem Quartett dort. Ja, und ist sonst eigentlich eine relativ unspektakuläre Figur, führt so ein typisches Großstadtleben. Also der Roman spielt in Hamburg, hat eben mit diesem Freund zusammengelebt, hat einen Kinderwunsch gehabt mit ihm. Das ging nicht, weil er depressiv werden wurde im Lauf der Jahre und ja, leidet jetzt darunter, keine Kinder zu haben, nicht mehr richtig attraktiv zu sein, hat eben diesen Job, der ihr durchaus aber eben eine gewisse Stütze ist. Sie hat auch Freunde, also die kommen auch immer wieder vor in dem Buch. Eine Rike mit ihrem Mann Oliver und den Kindern, die sind sowieso eine entscheidende Stütze. Und sie geht zu einer Psychotherapeutin, die eben auch versucht, mit ihr eben diesen Tod aufzuarbeiten, eine gewisse Frau Mohl.
Über die beiden Nebenfiguren, die Sie gerade eben schon angesprochen haben, werden wir vielleicht gleich auch noch sprechen. Das alles erfahren wir, Sie haben es schon angedeutet, in einem Gedankenstrom, der immer länger werdenden Laufstrecken dahin fließt. Und was mich zum Beispiel beeindruckt hat, ist, dass die Autorin ihren gediegenen Witz, den man aus ihrem Vorgängerroman Der Pfau kennt, jetzt durch einen, sagen wir mal, herzlichen Ingrimm ersetzt hat. Wie drückt sich das denn sprachlich aus?
Naja, dieser Roman besteht aus einem ja langen inneren Monolog, und das ist ein umgangssprachlicher, alltagssprachlicher Monolog. Das sind lange Sätze, die immer wieder durch Kommata eben unterbrochen werden. Manchmal würde man einen Punkt sich wünschen, und sie spricht eben so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Da kommen dann halt Formulierungen wie weiß der Geier und was soll der Quatsch und das sollen sich mal Männer erlauben, über Frauen zu sagen, was dann wohl los wäre, warum riecht das hier so, du meine Güte. Und solche Formulierungen kommen eben in einer Tour vor, in so einer sprachlich rhythmisierten Prosa, die so ganz bestimmte Formulierungen immer wiederholt. Das sind viele Redundanzen drin. Vor allen Dingen, was das Laufen anbetrifft, da kommt dann immer wieder vor, ein, aus, 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 aus. Einatmen, ausatmen, ausatmen. So wie sie es gelernt hat zu laufen, nämlich, dass man beim Laufen 2 Schritte macht und dabei einatmet und 4 Schritte zum Ausatmen braucht.
Sie haben gerade eben gesagt, dass der Text in einer Alltagssprache gefasst ist. Da würde ich tatsächlich leise widersprechen und vielleicht mal eine Stelle aus dem Roman zitieren, damit man einen Eindruck bekommt. Also ich zitiere mal. Laufen ist super, so schön stumpf, man muss gar nicht denken. Ich kann sowieso nur über das Laufen nachdenken und meinen Körper und gar nicht über den anderen Mist, weil das viel zu anstrengend ist. Ich laufe mir die Grübelei weg, andere Leute laufen angeblich, weil sie dabei gut nachdenken können. Ich kann an gar nichts anderes denken als an meinen Körper, ob er funktioniert, wie er funktioniert, wie das Laufen sich anfühlt, ob ich noch kann und wenn ja, wie weit und ob mir gerade etwas wehtut oder was am meisten wehtut, als wüsste ich nicht, was am meisten wehtut, aber beim Laufen tut endlich der Körper weh. Das ist jedenfalls besser, als vor dem Rechner zu sitzen und stundenlang bunte Kügelchen abzuschießen oder Karten zu sortieren und dabei immer an Gedankenstrich. Und ich finde, dieser Gedankenstrich ist wirklich mal einer. Da wird etwas weggestrichen, was die Gedanken dennoch besetzt hält. Sie haben es schon gesagt, es ist der Gedanke an den Freund, der sich selbst umgebracht hat. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel die Zeit in diesem, wie ich finde, nämlich radikalen Text, der dann doch eben sehr künstlich ist und sich zwar in einer Alltagssprache befindet, aber eben weit darüber hinaus eine poetische Kraft entfaltet?
Also ich habe ein bisschen Probleme mit der poetischen Kraft. Also Sie fragen jetzt so direkt nach der Zeit. Sie läuft, das ist die Gegenwartsebene dieses Romans. Sie beschreibt beim Laufen drumherum, was so passiert. Das ist nicht besonders spektakulär. Das ist ein ganz profanes Alltagsempfinden. Und während des Laufens, da arbeitet sie einerseits eben diesen Tod des Freundes auf. Auf der anderen Seite, ja, erinnert sie sich, wie sie ihn kennengelernt hat, wie sie andere Männer kennengelernt hat. Das sind dann so Rückblenden oder sie erzählt davon. Das ist dann Rückblenden, die so ein bisschen ja in einer näheren Zeitform spielen. Daran, wie halt diese Rieke oder wie Frau Mohl, wie sie sich mit denen trifft, wie sie mit denen mal in einen Urlaub fährt, eben mit Rieke, Oliver und den Kindern. Oder wie sie bei Frau Mohl sitzt und Frau Mohl eben versucht, ihr über den Tod hinweg zu helfen. Aber poetische Kraft, ich habe ein bisschen Probleme mit der Poesie, mit der Kraft dieses Buches, weil ich habe manchmal wirklich das Gefühl, das ist so ein Paradoxon eigentlich in diesem Buch, dass das schon sprachlich auf der Stelle tritt, also dass das schon sehr kraftvoll zusammengehalten wird, dieser Roman, dass er aber eigentlich nicht vom Fleck kommt, weil es eben wirklich diese eine Sprache ist. Es gibt eine Entwicklung, sprachlich keine Entwicklung und bei ihr so eine ganz sanfte Entwicklung hin zum, sie schafft es langsam über diesen Tod hinwegzukommen.
Vielleicht schauen wir dann doch nochmal die Nebenfiguren an. Da ist zum einen die Freundin Rieke und dann, Sie haben es vorhin auch gesagt, die Therapeutin Frau Mohl. Wie werden denn diese Charaktere erzählt?
Ja, die sind einfach nur da.
Die sind viel mehr als da, weil das sind ja Projektionsflächen. Da passiert ja ganz viel in der Interaktion. Vor allem die Therapeutin, die ist doch interessant. Die wird mal niedergemacht, dann wird sie aber wieder auch als Stütze begriffen. Und das, sagen wir mal, Kunstvolle an diesem Text ist ja, wie ich finde, dass wir es hier mit einer Erzählerin zu tun haben, die vollkommen in sich abgeschlossen ist, die bei sich bleibt, sie läuft durch die Gegend, sie reflektiert das alles, wie Sie vorhin das auch beschrieben haben. Und trotzdem geht sie über diese Schwelle hinaus. Und da, finde ich, ist Frau Mohl doch sehr interessant, weil die eben von ganz unterschiedlichen Perspektiven dann auch beobachtet wird.
Ja, aber doch immer nur aus der Perspektive dieser Erzählerin. Und Sie sagen Projektionsflächen. Diese Figuren gewinnen ja kein eigenes Leben. Das ist eine typische Therapeutin. Natürlich arbeitet sie sich an dieser Therapeutin ab. Auf der einen Seite, die Frau nervt mich. Auf der anderen Seite, die Frau hilft mir. Das ist ein typisches Therapeutin-Patientin-Beziehung. Genauso wie Rieke, Oliver. Was sind denn Rieke, Oliver und die Kinder? Was sind eben diese anderen? Da gibt es einen Mann, der heißt Björn. Den lernt sie dann kennen. Mit dem geht sie dann ins Bett. Aber diese Figuren kriegen alle überhaupt kein Leben. Das sind wirklich einfach nur Platzhalter, Platzhalterinnen oder wie Sie sagen, Projektionsflächen für die Gedanken dieser Erzählerin.
Tatsächlich habe ich das anders gelesen. Für mich sind die sehr lebendig und zwar natürlich aus der Perspektive der Ich-Erzählerin vermittelt, aber ich kann mir die ganz gut vorstellen, gerade in den Kommentaren. Sie sind jetzt nicht, sagen wir mal, psychologisch ausbuchstabiert, müssen sie auch gar nicht. Wir befinden uns ja im Kopf der Läuferin und diese Nebenfiguren werden durch Kommentare, Bemerkungen vermittelt und die sind dann vor allem bei Rieke dann doch sehr witzig. Aber vielleicht sprechen wir am Ende noch einmal über etwas, was Sie vorhin auch schon erwähnt haben. Sie haben gesagt, dieser Text tritt auf der Stelle. Das ist natürlich in der Tat die Kunst einer dauerlaufenden Nachdenkprosa, erzählerisch nicht zum Stillstand zu kommen. Wenn wir mal auf der Handlungsebene uns das nochmal ansehen. Ich meine, dass die Hauptfigur aus ihren Trauerspiralen sich allmählich befreit und dass sich dann auf sehr sanfte Art und Weise eine Geschichte entwickelt. Aber das sehen Sie ganz offensichtlich auch anders.
Also eine Geschichte ist jetzt übertrieben gesagt, dass diese Figur eine Entwicklung durchmacht. Klar, der Mann ist gestorben, sie ist am Boden zerstört, um so langsam wieder ins Leben zurückzulaufen. Das merkt man natürlich schon, das macht sie wirklich sehr sachte, sehr vorsichtig. Und das merkt man beim Lesen auch, dass es diese Entwicklung dieser Figur gibt. Was mich wirklich stört, ist dieses Ganze drumherum. Also es gibt eben diese leichte Entwicklung dieser Figur, aber das gesamte andere Alltagsleben, was drumherum so stattfindet und auch das, was sie beim Laufen halt so beobachtet, was da so angeschaut wird, das ist halt alles so wahnsinnig unspektakulär und finde ich auch kunstlos. Da hat man überhaupt keinen Mehrwert. Das sind auch nur so Platzhalter. Ja, sie läuft halt, sie läuft durch einen Park, sie macht diesen Alsterlauf mit. Da sind ganz viele Leute und mir passiert da einfach zu wenig. Und dieses ganze Setting hat für mich dann leider Gottes doch etwas Ildikó von Kürtihaftes über dieses Trost- und Trauer-Prosa-mäßige hinaus.
Ganz erstaunlich. Ein Buch, zwei Meinungen, könnte man in diesem Fall sagen. Gerrit Martels war das. Überlaufen, den neuen Roman von Isabel Bogdan, der im Kiepenheuer & Witsch Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern.